Ich möchte euch alle ganz herzlich grüßen, liebe Geschwister, die ihr zuschaut, liebe Zuschauer, Freunde oder vielleicht einfach noch Zuschauer, noch keine Freunde und doch vielleicht auf der Suche nach diesem Jesus, von dem wir jetzt gehört und gesungen haben. Ein neuer Tag, der erste Sonntag im Mai, eigentlich was Besonderes. Das Thema meiner Predigt heute: Alles neu macht unser Gott. Alles neu macht unser Gott. Wir lesen gemeinsam einen Abschnitt aus 1. Korinther 15, ab Vers 50 bis zum Schluss. 1. Korinther 15, ab Vers 50 bis zum Schluss. Das sage ich, liebe Brüder und Schwestern: Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Noch erbt das Vergängliche die Unvergänglichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Nicht alle werden wir entschlafen, alle aber werden wir verwandelt werden, im Nu, in einem Augenblick, beim Ton der letzten Posaune, denn die Posaune wird ertönen, und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, muss mit Unvergänglichkeit bekleidet werden. Und was jetzt sterblich ist, muss mit Unsterblichkeit bekleidet werden. Wenn aber mit Unvergänglichkeit bekleidet wird, was jetzt vergänglich ist, und mit Unsterblichkeit, was jetzt sterblich ist, dann wird geschehen, was geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid standhaft, lasst euch nicht einschüchtern. Tut jederzeit das Werk des Herrn in reichem Maße. Ihr wisst ja, im Herrn ist eure Arbeit nicht umsonst. Alles neu macht der Mai, heißt es ja im Volksmund, oder? Sprichwörtlich, kennen zwar nicht alle, mittlerweile nicht alle, habe ich gehört, aber zumindest meine Generation kennt das noch, den Ausspruch. Und ich bin ehrlich, in diesem Jahr habe nicht nur ich, sondern auch andere diesen wunderschönen Wonnemonat Mai, wie wir ihn nennen, mit gemischten Gefühlen erwartet. Der April war viel zu trocken und viel zu schön, und wir merken als Menschen, dass wir nicht nur gutes Wetter brauchen, wir brauchen auch Regen. Und wir können viele Dinge nicht beeinflussen. Wir brauchen Regen, können aber nicht machen. Das Wetter ist nicht von uns abhängig. Letzten Endes sind wir alle von Gott abhängig. Auch selbst in diesen einfachen Dingen, wie, ja, dass wir gewohnt sind, dass April eben durchwachsen ist und der Mai, naja, schön wird, waren wir beunruhigt, als wir gehört haben und auch festgestellt haben selber, es kann wieder eine trockene Periode geben, nicht nur eine trockene, sondern eine Dürreperiode geben, mit Ernteeinbußen, mit schlimmen Sachen, und wir haben es nicht im Griff. Und wir haben, als Christen beten wir natürlich, und deswegen, ja, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe mich wirklich gefreut über das schlechte Wetter der letzten Tage, und ich bin mit Sicherheit nicht der Einzige, der sich gefreut hat, dass Gott es regnen lassen hat, dass wir auch Regen bekommen haben. Die Landwirte, die Bauern freuen sich. Das schenkt uns Gott. Wir sind von Gott abhängig. Es heißt über unseren Herrn im Psalm 104, Vers 30, du erneuerst die Gestalt der Erde. Das kann man sicherlich auch geistlich deuten, aber in erster Linie ist es so gemeint, wie es da geschrieben steht. Unser Herr erneuert die Gestalt der Erde. Er ist unser Gott, der alles neu machen kann. Selbst eine durch Menschenhand zerstörte Schöpfung oder einfach, wenn es trocken ist, Gott schickt den Regen und die Erde wird erneuert. Wir freuen uns dann und danken ihm. Dinge neu zu machen, das ist unseres Gottes Spezialität. Er ist derjenige, der Dinge neu macht, nicht nur Dinge, der Neues schafft, Menschen neu macht. Das ist unser Gott. Auch die Corona-Krise, in der wir uns immer noch befinden, zeigt uns überdeutlich, wie wenig wir Menschen unser Leben selber im Griff haben. Wie wenig wir beeinflussen können in dieser Zeit. Die meisten von uns fühlen sich eingesperrt und mancher fühlt sich vielleicht einsam und isoliert. Und wir schauen zurück, sind noch nicht einmal 2 Monate, wo wir so eingeschränkt leben müssen. Wir haben jetzt ja seit einigen Wochen schon unseren Online-Hauskreis und jetzt die vergangene Woche haben wir dann auch darüber geredet, wie das sich anfühlt, so eingeschränkt zu sein. Und dann haben wir festgestellt, wir beten ja oft für die verfolgten Geschwister überall auf der Welt. Für Menschen, die in Ländern leben, wo sie ihren Glauben nicht praktizieren können, wie wir es gewohnt sind, im Gottesdienst zusammen, die isoliert sein müssen und nicht nur 1 Monat, nicht nur 2 Monate, sondern jahrelang vielleicht. Und vielleicht war diese Zeit auch, hat uns etwas gelehrt, dass wir mitfühlen mit diesen Menschen, die so leben müssen. In Hebräer 13,3 lesen wir, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. Also fühlst du dich einsam und isoliert, dann denke an die Menschen, die eine lange Zeit so leben müssen, die sich sehnen nach Gemeinschaft, aber das ihnen verwehrt bleibt von der Regierung, die ihren Glauben nicht leben können. Ja, wir freuen uns, dass wir wahrscheinlich zum letzten Mal den Gottesdienst auf diese Weise feiern müssen, ganz mit leeren Stühlen, aber dazu wird dann Hansi am Ende mehr sagen. Wie gesagt, für uns nur 2 Monate und es zehrt schon an unseren Nerven und wir merken, das ist nicht gut, das ist nicht gesund. Isolation, Einschränkungen. Unsere Geschwister, viele von ihnen, müssen sehr lange damit leben. Denken wir an sie in unseren Gebeten. Zurück nochmal zu dieser Krise. Weshalb sind die Menschen in unserem freien, ansonsten freien Europa, ganz besonders auch die sehr streikfreudigen Franzosen, bereit, so viele Einschränkungen zu ertragen, wo sie ansonsten doch so für die persönliche Freiheit sind und diese hochhalten? Es gibt mit Sicherheit einige Gründe. Ich denke, der wichtigste Grund, warum Menschen bereit sind, das auf sich zu nehmen und auf sich nehmen, ist die Angst. Die Angst davor, sich anzustecken und zu sterben und vielleicht auch ein Stück weit die Angst, andere anzustecken und an deren Tod mitschuldig zu sein. Letzten Endes ist es die Angst vor dem Tod, die Menschen dazu bringt, dass sie sich tatsächlich ganz konsequent daran halten, ja, sogar sich isolieren, freiwillig. Einer hat das so formuliert, wir kapitulieren vor dem Tod. Weil der Tod wird in der heutigen Zeit ausgeklammert und aus dem Leben verbannt. Ich musste schon an einigen Beerdigungen teilnehmen, die waren das reinste Trauerspiel. Die heißen ja eigentlich immer noch oder hießen früher Trauerfeier. Auch eine Beerdigung darf eine Feier sein. Und ich weiß, dass wir unsere Großmutter beerdigt haben, die mit 100 zu ihrem Heiland heimgehen durfte. Das war eine Feier, es war eine richtige Feier. Es war mehr eine Feier als Trauer. Das war natürlich anders, als unser Vater ganz plötzlich verstorben ist. Da war auch sehr viel Trauer dabei. Und doch, auch da hatten wir die Verheißung aus dem Wort Gottes. 1. Thessalonicher 4, Verse 13 und 14. Wir wollen euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über das Schicksal der Verstorbenen. Ihr sollt nicht betrübt sein wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wenn wir nämlich glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus mit ihm zusammen heraufführen. Das ist der Trost für uns Christen, auch in solchen Fällen, wo der Tod wirklich Trauer bedeutet, weil ein lieber Mensch aus dem Leben gerissen wurde, unerwartet, und wir ihn vermissen. Aber selbst da dürfen wir auch eine Trauerfeier halten, weil wir wissen, der Tod ist nicht das letzte Wort, das ist nicht das Ende. Ja, der postmoderne Mensch kann mit dem Tod nichts anfangen. Die Tatsache, dass man sterben muss, wird verdrängt. Dagegen ist die Bibel da ganz klar. Wir lesen zum Beispiel im Psalm 90, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Also die Bibel empfiehlt nicht nur, sie fordert uns auf, darüber nachzudenken, wie unser Leben ist, dass es ein Ende hat auf dieser Erde und dass wir uns darauf vorbereiten sollen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Nicht ausklammern, nicht verdrängen, sondern ganz klar auch drüber nachdenken und das Leben entsprechend leben. Aber eins ist auch klar, das zieht sich durch die ganze Bibel, dass der Tod ein Feind ist. Unser Gott ist nicht ein Gott des Todes, sondern ein Gott des Lebens. Der Tod ist ein Feind des Lebens. Der Tod ist auch ein Feind Gottes. Und deswegen heißt es in diesem Kapitel 15 des 1. Korintherbriefes, von dem wir jetzt einen Abschnitt gelesen haben, wir haben im Vers 26, als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Er schreibt Paulus an die Gläubigen in Rom, der Tod ist der letzte Feind und er wird auch beseitigt eines Tages. Aber schon jetzt gilt, weil Jesus auferstanden ist, ist der Tod nur noch ein besiegter Feind und hat seine Macht über die Menschen, die mit Jesus leben, verloren. Dazu eine kleiner Rückblick in die Geschichte. Kaiser Konstantin, könnt ihr zu Hause nachlesen, wenn ihr wollt, war der erste christliche Kaiser. Nun, ob er richtig bekehrt war oder nicht, das lassen wir mal beiseite. Das behandeln wir jetzt nicht. Auf jeden Fall war es der erste römische Kaiser, der bewusst das Christentum gefördert hat und den alten römischen Göttern und Gottheiten entsagt hat, sie verbannt hat, verdrängt hat aus seinem Reich. Sein Nachfolger, Kaiser Julian, wollte die heidnischen Götterglauben wieder einführen. Von ihm heißt es in der Geschichte, Julian ist der letzte Kaiser der claudinischen Dynastie und der einzige Kaiser, der sich vom christlichen Glauben abwandte und wieder die alten Götter verehrte. Dabei bediente er sich einer dreistufigen Strategie. Zunächst versuchte er auf gesetzlichem Weg die Christen vom Rest der Gesellschaft zu trennen, indem er leitende christliche Beamte und Militärs entließ. Also Stufe 1, die Verwaltung von christlichen Beamten und Verantwortlichen säubern. Stufe 2, in der zweiten Stufe erneuerte er heidnische Kulte und ihre zerstörten Tempel und stellte deren Priester wieder ein. Restitutionsedikt heißt das. So, das heißt, was Konstantin beseitigt hat, das hat er wieder aufgebaut oder versucht wieder aufzubauen, nämlich die heidnischen Kultstätten und Priester eingesetzt, die Tempel aufgerichtet und den Götterglauben wieder eingeführt. Auch ohne die offen erklärte Absicht einer Christenverfolgung löste seine Politik stellenweise heftige antichristliche Übergriffe aus, die von Julian toleriert und nicht ernsthaft unterbunden wurden. Schließlich war Julian ein glühender Feind des Christentums, heißt es von ihm in der Geschichte. Und drittens, in einem dritten und vielen entscheidenden Schritt begann Julian einen philosophischen Angriff auf das Christentum. In seinem Werk Contra Galileos, also gegen die Galiläer, so nannte er die Christen, und in vielen Briefen zeigte er Fehler und Gefahren des christlichen Glaubens auf und porträtierte die Christen als Abtrünnige des Judentums, einer viel älteren und allgemein akzeptierten Religion. Doch dieser Kaiser Julian ist gescheitert. Weshalb ist er gescheitert? Nun, was die Römer nicht hatten, das taten die Christen. Zum Beispiel kümmerten sich die Christen um Kranke und Schwache. Das kannte die Gesellschaft davor nicht. Freiwillig kümmerten sich um Kranke und Schwache. Die setzten sich für Schwache ein. Sie behandelten zum Beispiel Frauen ganz anders. Die Frauen in der Antike, die waren weniger wert als Männer und Christen und Kinder waren noch viel weniger wert. Das war bei den Christen anders. Christen kümmerten sich auch um die Kranken, um Aussätzige zum Beispiel, obwohl diese Krankheit ansteckend und damals auch tödlich war. Auch auf die Gefahr hin, selber zu sterben, haben sich Christen um Kranke gekümmert. Das taten die Römer nicht. Aber der Hauptgrund war ein anderer. Die Christen hatten keine Angst vor dem Tod. Und das war etwas, was der Kaiser Julian durch die alten Götter diesen Konflikt nicht lösen konnte. Der Tod ist immer ein Feind. Und es waren die Christen, die keine Angst vor diesem Feind hatten. Keine Angst vor dem Tod. Und deswegen war Julian dann auch der letzte Kaiser, der das versucht hat. Und der ist auch gescheitert. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel, haben wir gelesen. Wenn wir zurückgehen, wir haben jetzt Ostern gefeiert vor einigen Wochen. Ostern, das Fest der Auferstehung. Unser Herr Jesus Christus ist leiblich auferstanden. Sein Grab war leer. Das ist eine Tatsache, eine geschichtliche Tatsache. Und wir lesen auch in diesem Kapitel 15, dass mehr als 500 Menschen Jesus nach seiner Auferstehung gesehen haben. Brüder heißt es, das heißt Männer, wahrscheinlich auch noch viele Frauen dazu. Und sie haben ihn gesehen, nicht als einen Geist, nicht eine Erscheinung, sondern als eine neue Schöpfung, einen Menschen zum Anfassen. Denn es gab ja auch damals schlaue Leute, Thomas war schlau, er sagte, ich glaube nicht, bevor ich meine Hände nicht in seine Wundmale lege, werde ich nicht glauben, kann ich nicht glauben. Und Jesus kommt in den Raum und sagt, Friede mit euch, und sagt, Thomas, lege deine Hände in meine Wundmale und sei kein Ungläubiger oder Unglauben, sondern Glaubender. Sei gläubig, glaube. Oder die Emmaus-Jünger. Zwei Jünger gehen von Jerusalem nach Emmaus und Jesus begegnet ihnen nicht als Geist, als Person. Er unterhält sich mit ihnen, geht mit ihnen ein Stück weit. Eine neue Schöpfung, der neue Mensch. Kommunikation. Und nicht nur das. Im letzten Kapitel des Johannes-Evangeliums lesen wir, die Jünger gehen wieder fischen. Jesus begegnet ihnen am See. Er macht ihnen das Frühstück und bricht ihnen das Brot und gibt ihnen Auftrag. Jesus als neuer Mensch, neue Schöpfung Gottes, nicht als Geist, als Person. Und du und ich, wir gehören als Jesus-Nachfolger zu dieser neuen Schöpfung. Und diese Erfahrung, die die Jünger damals gemacht haben, diese Menschen, die Jesus als den Auferstandenen erlebt haben, gesehen haben, die nahm ihnen die Angst vor dem Tod. Und natürlich auch noch das, was wir in den nächsten Wochen feiern werden, nämlich die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Jesus ist auferstanden, er hat dann ist erschienen seinen Menschen, seinen Nachfolgern und dann ist er in den Himmel aufgefahren, lesen wir, und sandte die Verheißung des Vaters, den Heiligen Geist, von dem wir dann noch hören werden zu Pfingsten und ja, hoffentlich auch selber erfahren. Das haben die Christen erlebt und das hat sie furchtlos gemacht. Und deswegen hatte Kaiser Julian keine Chance, weil die Christen den letzten Feind, den Tod nicht fürchteten, keine Angst vor dem Tod hatten. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, haben wir gelesen. Nicht alle werden entschlafen oder sterben, alle aber werden wir verwandelt werden. Alles neu macht unser Gott in deinem und meinem Leben. Die endgültige Verwandlung wird geschehen bei der Auferstehung, bei der letzten Auferstehung. Aber jetzt schon sollen wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Wir kennen diese Stelle aus Römer 6, 4. Wir sollen jetzt schon im neuen Leben wandeln. Das sollen und dürfen wir jetzt und heute tun und erfahren und weitergeben. Alles neu macht unser Gott, auch in deinem und meinem Umfeld. Diese neue Schöpfung Gottes, die soll sich bemerkbar machen. Die soll nicht nur irgendwo inwendig in dir sein, innerlich in dir, verschlossen in deinem Herzen. Nein, sie soll sich bemerkbar machen in unseren Beziehungen, in unseren Familien, dort, wo wir leben und arbeiten. Die neue Schöpfung soll da sich zeigen. Alles neu macht unser Gott, auch in deinem und meinem Umfeld. Zurück zu der heutigen Zeit. Wir leben in einer besonderen Zeit der Krise weltweit, Corona-Krise. Und dass wir als Christen wissen, dass wir zur neuen Schöpfung Gottes gehören, dass der Tod besiegt ist, das bedeutet natürlich nicht, dass wir kugelsicher und Corona-sicher sind und so durch die Welt gehen, als würde uns das alles nichts angehen. Nein, wir leben in dieser gefallenen Welt Und das bedeutet auch, dass wir infiziert und krank werden können. Und ja, wir können auch sterben, denn wir werden auferstehen. Und deswegen sind wir gut beraten, wenn wir auch hier die Anweisungen unserer Regierung doch einhalten und schon aufpassen, dass wir uns schützen vor Infektionen und wo es geht, sorge dafür, dass dein Immunsystem gut ist, baue es auf und schütze auch andere, soweit es geht. Aber du und ich, wir dürfen das alles ohne Angst machen, ohne Angst tun. Du brauchst keine Angst zu haben. Jesus ist stärker als die Krankheit und vor allem Jesus hat den Tod besiegt. Du bist ein Teil der neuen Schöpfung Gottes, wenn du zu Jesus gehörst. Fürchte dich nicht vor dem Tod, fürchte dich aber vor der Sünde, die dich von Gott trennt und den Tod bringt. Wir haben gelesen, der Stachel des Todes ist die Sünde. Das heißt, Haltungen, Taten, die dich von Gott trennen, die trennen dich vom Leben. Wo Gott ist, ist Leben. Wo Gott nicht ist, ist Tod. Gott aber sei Dank, lesen wir zum Schluss, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid standhaft. Lasst euch nicht erschüttern. Tut jederzeit das Werk des Herrn im reichen Maß. Ihr wisst ja, im Herrn ist eure Arbeit nicht umsonst. Er macht alles neu. Er hat in dir und mir es begonnen und wird einmal zu seinem Ziel kommen. Sei standhaft, sagt die Bibel hier, zu dir und mir. Das ist ein Imperativ. Es ist keine Empfehlung, es ist ein Befehl. Sei standhaft. Lass dich nicht erschrecken. Lass dich nicht erschüttern, heißt es hier. Das passt sehr gut in unsere Situation. Die Welt wird erschüttert durch diese Krise. Wir wissen, nach der Krise wird garantiert nichts mehr so bleiben, wie es vorher war, oder vieles nicht. Ich schätze, sehr vieles wird sich verändern, in jeder Hinsicht. Und doch sagt die Bibel, lass dich nicht erschüttern, denn du gehörst zu einem unerschütterlichen Reich. In dem Hebräerbrief lesen wir, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dürfen wir vor der Zuversicht zu Gott kommen. Sei standhaft, lass dich nicht erschüttern. Tu jederzeit das Werk des Herrn im reichen Maß. Das kann natürlich dazu führen, diese Zeit, wo wir, mancher von uns, lange Zeit isoliert sein muss oder vielleicht auch wenig Gemeinschaft hat mit anderen, dass man sich daran gewöhnt und denkt, naja, ich lebe dann mein Leben so weiter. Nein, tu das Werk des Herrn im reichen Maß und wenn es noch nicht getan hast, dann fang an. Nächste Woche werden gewisse Erleichterungen kommen, weitere, wir freuen uns darüber und wir möchten als Gemeindeleitung euch, dich ermutigen, ja, nicht zurückzubleiben, sondern dich einzuklinken wieder. Das Werk des Herrn wollen wir weiter tun im reichen Maße, noch im Besseren, noch besser als vorher. Nicht nachlässig werden, weil es schwieriger geworden ist. Nein, gerade jetzt wollen wir das Werk des Herrn weiter tun und weiter treiben. Denn deine und meine Arbeit im Herrn und für den Herrn ist nicht umsonst. Das gibt Paulus hier den Gläubigen mit damals und das gilt dir und mir heute genauso. Dein Wirken, was du tust für Jesus heute in dieser Zeit, dein Leben lang, das ist nicht umsonst, wenn du von ganzem Herzen das tust, aus richtigen Motiven, denn unser Gott ist dein Belohner. Das ist sein Wesen, wir haben schon viel darüber gehört, darüber gesprochen. Er macht alles neu. Er macht nicht nur den Mai neu, nicht nur die Natur macht er neu, sondern gerade dein und mein Leben möchte er neu machen. Und ich wünsche uns, dass viele, die vielleicht das noch nicht erfahren haben, gerade jetzt auch durch die schwierige Zeit hier, eine Begegnung mit Jesus haben, mit diesem Gott, dessen ja, Spezialität es ist, Menschen neu zu machen, Beziehungen neu zu machen, Leben neu zu machen, in jeder Hinsicht, jeder Bereich deines Lebens. Keinen Bereich musst du abschreiben, nicht deine Gesundheit, nicht deine Beziehungen, nicht deine Finanzen, alles kann Gott neu machen, wenn du ihm vertraust. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Möchten noch gemeinsam beten. Das Lobpreisteam kommt nach vorne, wir singen nachher noch ein Lied. Jesus, danke dir, dass du ein Gott bist, der Neues schafft. Und wir freuen uns, dass wir zu deiner neuen Schöpfung gehören dürfen, Jesus. Du machst alles neu. Du erneuerst die Gestalt der Erde, Jesus. Und vor allem freust du dich und liebst es, Menschen neu zu machen, Menschenleben zu erneuern, Jesus. Beziehungen zu erneuern. Ja, Kaputtes gerade zu machen, Jesus. Krummes gerade zu machen, Kaputtes wiederherzustellen, Herr. Das kannst nur du, Jesus. Krankes zu heilen. So bist du, unser Gott. Du bist das Leben selbst, Jesus, Herr. Und wo du bist, da gibt es keinen Tod, da gibt es nichts Deformiertes, da ist alles heil. Und wir möchten als Gemeinde, als Menschen, die wir mit dir unterwegs sind, in diesem Heil leben, Jesus Christus, in dieser neuen Schöpfung leben, Herr, und dieses Neue weitergeben, da, wo wir sind, Herr. So segne ich meine Geschwister, die Familien, Jesus, klein und groß, die Kinder, die Mütter, die viel zu tun haben jetzt mit Erziehung und Schule und allem drum und dran, Fernunterricht, Jesus Christus, Arbeit. Du hast für alles Kraft, Jesus Christus, für jeden bereit, hältst du bereit, Jesus Christus. Und danke, dass du neu machst, Jesus Christus. Preisen dich, du bist ein guter Gott. Danke, Jesus.